Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Sie hören die Aufzeichnung eines Vortrages im Rahmen des 10. HOPE-Kongresses vom 10. bis 13. Mai 2016 in Wien. Dieser stand unter dem Thema Pädagogik im Spannungsfeld von Krankheit, Migration und Mehrsprachigkeit. Am Wort ist Thomas Stompe zum Thema Trauma und psychische Erkrankungen bei Flüchtlingen.
Herr Dr. Stompe studiert Medizin, Anthropologie und Ethnologie und ist Oberarzt an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Wien und außerdem Oberarzt in der Justizanstalt Göllersdorf. Und er spricht heute zu uns zum Thema Trauma und psychische Erkrankungen bei Flüchtlingen. Ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Vielen Dank den Veranstaltern, dass ich hier heute reden darf. Einen schönen guten Morgen. Ich finde toll, dass so viele Leute hierher gekommen sind. Das will ich ganz beachtlich. Gratuliere den Organisatoren. Ich muss gleich vorausschicken, ich bin Erwachsenenpsychiater. Das heißt, ich werde Ihnen einen allgemeinen Rahmen sagen. Ich kenne mich soweit mit Kinderpsychopathologie allerdings aus, um eventuell auch Eigenheiten, die wir bei Kindern und Jugendlichen sehen, Ihnen ein bisschen näher bringen zu können. Aber vom Prinzip her werde ich Ihnen vermutlich einen weiteren Rahmen zeigen. Wobei ich finde, ich war sehr, sehr dankbar über den Vortrag, den ich jetzt gerade gehört habe von Herrn Dr. Topf, weil wir uns, glaube ich, sehr gut ergänzen, bezüglich was wir da erzählen. Worum geht's? Migration stellt insgesamt eine große Belastung dar und das sowohl für sogenannte Arbeitsmigranten als auch im Besonderen für Flüchtlinge. Man kann Migration auch von der Art der psychischen Belastung in Prämigration, Migration und Postmigration teilen. Sie sehen hier die Verlaufskurve. Wir sehen ja meistens nur einen Teil der Migration, also den Teil, den man als Postmigration bezeichnet. Das müssen Sie aber schon vorstellen, zumeist, außer es handelt sich um eine vollkommen überstürzte Flucht, ist ja da ein längerer Prozess vorgelagert, der unter Umständen Monate bis Jahre schon dauern kann. Man muss auch davon ausgehen, obwohl es auch da kulturelle Unterschiede gibt, dass niemand besonders gern seine Heimat verlässt und plötzlich in der Fremde, in eher unklaren, ungesicherten Verhältnissen, teilweise ohne die Struktur, die er noch also hinter sich hat, teilweise auch verbunden mit einem Prestige- und Bedeutungsverlust. Also diese ganzen Sachen nimmt niemand für gewöhnlich freiwillig auf sich, außer es ist eine Not vorhanden. Die Migrationsphase selber kann unterschiedlich lang dauern. Es ist sicherlich was anderes, ob ich jetzt von Zentralafrika durch die Sahara jetzt dann irgendwo in Libyen ankomme, da teilweise Monate bis Jahre warte, bis sich die Gelegenheit ergibt, sozusagen mit einem Schlepper dann Europa zu erreichen. Auch da gibt es natürlich ganz besondere Belastungen, die wir erst in den letzten Jahren genaueres erfahren haben. Und dann gibt es die Phase der Postmigration, die teilt sich da in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt ist gekennzeichnet durch eine Art Überkompensation, durch eine Euphorie, dass es endlich geschafft hat, einigermaßen in Sicherheit zu sein. Wird häufig, jetzt nicht regelhaft, aber häufig gefolgt von einer Phase der Dekompensation. Das heißt, man steht plötzlich vor ganz fremden Umständen, man ist mit einer Bürokratie konfrontiert, mit der man zumeist nicht zurechtkommt. Man hat natürlich das sprachliche Problem und natürlich auch das Problem der kulturellen Barriere. Man erfährt teilweise auch von der Bevölkerung Ablehnung, das kann halt ganz unterschiedlich sein, aber ist doch gar nicht so selten. Wenn das alles dann gut durchlaufen ist, dann tritt man halt ein in eine Phase, wo man sich schon langsam an die gesellschaftlichen Verhältnisse adaptiert. Es gelingt, den Lebensmittelpunkt in Land halt neu zu situieren. Wobei man insgesamt ja sagen muss, dass ja Migration ein Erfolgsmodell insgesamt ist. Ne? Das täuscht halt mal oft in der Psychiatrie und auch vor allem gerade in der forensischen Psychiatrie, dass wir mal primär mit den Menschen zu tun haben, die halt an der Migration gescheitert sind, wo es eben nicht geklappt hat. Also für gewöhnlich klappt das, wobei es halt hier auch große Unterschiede gibt, auf die wir vielleicht dann später noch in der Diskussion zu sprechen kommen werden. Wie gesagt, nahezu alle psychischen Störungsbilder finden sich bei Migranten häufiger als in der Mehrheitsbevölkerung. Das war lange Zeit relativ heftig diskutiert. Also es gab da sozusagen zwei Modelle, die sich allerdings bis zu einem gewissen Grad gegenseitig ergänzen und die eben davon abhängig sind, welche Migrantengruppe man betrachtet. Die eine war die Migration Morbidity Hypothesis. Das bedeutet, dass scheinbar Migration eine dermaßen hohe Belastung ist, dass die Menschen halt häufiger krank werden. Das andere ist die Healthy Immigrant Hypothesis, die besagt, dass scheinbar doch nur die Fittesten auf diese Reise gehen und sich dadurch auszeichnen, dass sie sich dann relativ gut etablieren können und eigentlich auch von einer relativ stabilen psychischen Gesundheit sind. Von beiden Hypothesen gibt es sozusagen über Studien Belege. Das heißt, es ist unklar, ob es bei Migration, ob Migranten einen höheren oder weniger hohen Anteil psychischer Erkrankungen haben als Nicht-Migranten. Wie gesagt, das, was ich halt immer predige, immer wenn ich halt irgendwo auftrete mit diesem Thema, ist, dass man sich das wirklich für jede Migrantengruppe getrennt halt anschauen muss. Es ist wirklich ein Unterschied, zum Beispiel, ich sage es jetzt mal so, ob wir jetzt Perser vor uns haben, die es für gewöhnlich relativ gut schaffen, hier Fuß zu fassen, oder ob wir jetzt, um auch ein Klischee zu bemühen, jetzt Türken aus Anatolien vor uns haben, die teilweise aus bildungsfernen Schichten kommen, die sich da teilweise sehr schwer tun wiederum. Kann man auch nicht so generalisiert sagen, aber im Schnitt, statistisch gesehen, ist es halt da schwieriger. Insgesamt, wenn man jetzt die großen Studien betrachtet, die inzwischen ja schon meta-analysiert worden sind, ist es so, dass die Belastung mit psychischen Erkrankungen, also mit den zentralen psychischen Erkrankungen wie Depression, Angst oder posttraumatische Belastungsstörung bei Migranten deutlich höher ist als bei Nicht-Migranten, bei Flüchtlingen noch einmal höher als bei Wirtschaftsmigranten, wobei wir uns das dann nochmal genauer betrachten werden. Unklar ist eben, ob in welcher Weise sich Flüchtlinge von Wirtschaftsmigranten in der Erkrankungsbelastung und der Art, wie sie erkranken, unterscheiden. Ich möchte jetzt mal noch als Einführung, bevor ich zum Kernpunkt komme, ein bisschen was erzählen über Migration und Flucht nach Österreich, damit wir jetzt ungefähr den Rahmen haben, in dem wir uns bewegen und damit wir auch mal vor uns haben, was sicherlich immer problematisch ist, dass wir alle miteinander ein bisschen Verwalter des Mangels sind. Ja? Also für das, was wir zu leisten haben, sind die Ressourcen einfach deutlich zu knapp. Zur Wanderungsgeschichte nach Österreich. Sie müssen sich vorstellen, bis hinein in die 50er Jahre war Österreich ein Auswanderungsland. Ja, Österreich und Deutschland, sowohl was jetzt Wirtschaftsmigranten betrifft, als auch Flüchtlinge, war ein Land, das man eher Länder, die man eher verlassen hat, als in die man jetzt dann hineingezogen ist. Das hat sich dann begonnen nach dem Zweiten Weltkrieg zu ändern. Es gab die Flüchtlinge, die aus den ehemaligen Ostgebieten Deutschlands nach Österreich und Deutschland halt gekommen sind, Stichwort Sudetendeutsche. Es gab dann Fluchtbewegungen im Rahmen des Kalten Krieges. Also ich erinnere an Prager Frühling bzw. Ungarnaufstand, wo schon Menschen zu uns reingekommen sind. Richtig in den jetzigen Sinn geändert hat sich das allerdings, also wo nicht deutschsprachige vor allem dann nach Österreich gekommen sind, mit Ende der 60er Jahre. Sie sehen hier sogenannte Wanderungssaldi, das sind die roten Balken, das heißt, jedes Jahr kommen Menschen nach Österreich und gleichzeitig wandern Menschen von Österreich wieder ab. Ja, das ist sozusagen der Nettobetrag der Fremden, die in Österreich verbleiben. Sie sehen, da hat sich etwas geändert in den 60er Jahren. Was war das? Das waren die Gastarbeiterbewegungen. Also wir haben drei Gastarbeiterwellen gehabt. Ende der 60er Jahre, das war so, dass halt damals eben die österreichische Wirtschaft Hochkonjunktur erlebt hat und es gab zu wenige Arbeiter, die vor allem jetzt die ungelernten Arbeiten verrichten konnte. Das heißt, Österreich hat Verträge mit, wie alle anderen westeuropäischen Staaten, mit anderen Ländern abgeschlossen, um letzten Endes Arbeiter anzuwerben, allerdings immer für eine bestimmte Zeit. Also in den ersten zwei Gastarbeiterwellen war es gedacht, dass die Leute zwei Jahre bleiben können, dann wieder gehen. Das Ganze ist allerdings dann dieses Modell gescheitert, weil die österreichische Wirtschaft auch ganz zu Recht gesagt hat, also wir lernen jetzt Leute an und da kommen die rein und dann sind sie dann nach zwei Jahren wieder weg, das geht so nicht. Das heißt, die Betroffenen haben dann Bleiberecht bekommen und konnten natürlich dann auch die Familien nachholen. Daraus gesehen ist hier dieser Gipfel hier praktisch entstanden. In den Anfang der 70er Jahren hat es dann einen Bruch gegeben, da sind plötzlich mehr Fremde abgewandert aus Österreich als zugewandert. Was war? Es war die erste Ölkrise. Ja, die Konjunktur ist eingebrochen und dann hat das Ganze auf relativ geringem Niveau stagniert, bis hinein in die 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre, bis der Eiserne Vorhang gefallen ist und dann die ersten Bewegungen von Osteuropa Österreich erreicht haben. Es war auch dann die Zeit der ersten Balkankriege. Das heißt, wir haben hier eine sehr hohe Welle, die dann Mitte der 90er Jahre wieder verflacht, um dann um die Jahrtausendwende Tschetschenienkrieg und danach Irakkrieg, Afghanistankrieg wieder anzusteigen. Das, was Sie hier sehen, das ist sozusagen die sogenannte Prävalenzkurve. Das bedeutet, wie viele Fremde, also die ausländischen Pass haben, befinden sich zu einem gegebenen Zeitpunkt in einem Jahr insgesamt in Österreich. Hier diese untere Balken, das sind die Einbürgerungen. Also gerade in Österreich wurde relativ großzügig eingebürgert. Das hat auch strategische Gründe gehabt, dass sozusagen die Eingebürgerten an sich dann nicht mehr in der Ausländerstatistik aufscheinen. Also man hat da relativ großzügig eingebürgert. Das heißt, wenn wir hier diese beiden Kurven zusammennehmen, so sagt uns das immer aus, wie viele Menschen mit fremdländischen Hintergrund, mit Migrationshintergrund, sich gegenwärtig in Österreich befinden. Hier sehen Sie, wie das Anfang 2014 halt ausgesehen haben, noch bevor die neuen Fluchtbewegungen gekommen sind. Damals waren insgesamt 1,45 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund bei uns, davon der größte Anteil, ungefähr 700.000 ausländische Zuwanderinnen, ungefähr 500.000 eingebürgerte Migranten, dann im Inland geborene Ausländerinnen, also Migranten zweiter Generation und dann ungefähr 100.000 illegale Migranten. Bis zur neuen Fluchtbewegung hat es dann ungefähr so ausgeschaut, das, was ich immer meine Studenten eben raten lasse, was ist die stärkste Minorität in Österreich? Die stärkste Minorität sind inzwischen die Deutschen. Ja, also, wobei, das sollte man, ich darf mir jetzt nicht zu sehr verplaudern und verlieren, weil das sind ja ganz nette Dinge. Also man braucht ja nicht glauben, dass jetzt Deutsche oft nicht Schwierigkeiten haben, sie in Österreich zurechtzufinden. Also so ganz so ist das ja wieder auch nicht. Und Migration ist ja etwas, was ja letzten Endes auch immer wieder im Kopf passiert. Also ich kenne Studenten, die mich angesprochen haben, dann nach der Vorlesung, die halt darunter leiden, dass sie halt ursprünglich aus dem Weinviertel kommen und jetzt in Wien halt sind, weil sie mit der Großstadt in Wien nicht zurechtkommen. Das sind vielleicht 80 Kilometer von hier und trotzdem ist das fast als Migration letztens zu bewerten. Gut, lassen wir das. Wie gesagt, davor war die zweitstärkste Ethnie waren Serben. Insgesamt, wenn man den ganzen Pulk an Balkanstaaten zusammennimmt, also an Ex-Jugoslawen, würde diese Gruppe 450.000 Personen stellen, 185.000 Menschen aus der Türkei und sehr hohe Anteile, über die man ja relativ wenig spricht, weil sie inzwischen also selbstverständlich sind durch die EU-Erweiterungsprozesse, sind Menschen, die aus Osteuropa kommen und sich im Sinne der Freizügigkeit hier in Österreich angesiedelt haben. Immer noch relativ geringere Anteile deutlich aus Afrika, wobei es ist ganz interessant, weil hier sehen wir ungefähr, wie die Wahrnehmung uns täuschen kann. Ja? Also nachdem Nigerianer dauernd in irgendwelchen Zeitungen vorkommen, ja, als Drogendealer oder sonst irgendwie Menschen, die Böses angeblich tun, glaubt man, dass viel mehr da sind, aber es sind gar nicht so viel da. Es sind 7.000 Nigerianer im Vergleich zu 13.000 Ägypter. Niemand würde sich vorstellen können, dass es hier mehr Ägypter gibt als Nigerianer. Gut. Kommen wir zur neuen Flüchtlingskrise in Europa. Also man muss natürlich hier jetzt mal durchatmen bei all dem, was wir jetzt medial gehört haben und nochmal darüber reflektieren, dass sich in Österreich 1,7 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund befinden und wir sprechen jetzt von 90.000, die letztes Jahr gekommen sind. Also das ist im Verhältnis nicht so viel, aber das ist in einem globaleren Zusammenhang zu sehen, dass natürlich auch dementsprechende Ängste halt natürlich seit 9/11 und seit diesen ganzen IS-Geschichten halt da sind und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, jetzt die Mehrheit der Migranten, die zu uns gekommen sind, die stärkste Gruppe sind natürlich Afghanen. Es sind jetzt nicht Syrer, sondern es sind letztens Afghanen derzeit, gefolgt von Syrern bzw. Menschen aus Irak. Wir haben hier relativ wenige noch aus den zwei stärksten afrikanischen Ethnien, die in letzter Zeit auf die Flucht gegangen sind, also Somalia und Eritrea, die landen eher mehr in Italien und teilweise gehen sie auch da weiter nach Deutschland. Hier der Anstieg der Asylanträge seit 2014 bis September 2015, wobei man realistischerweise sagen muss, Asylantrag bedeutet auch nicht, dass die positiv beschieden werden, aber auch ein negativer Bescheid besagt noch nicht, dass diese Personen dann halt ausgewiesen werden in ihre Länder, weil es oft unklar ist, aus welchen Ländern sie tatsächlich stammen, beziehungsweise wir auch nicht mit allen Ländern Rückführungsabkommen haben. Ja, hier sehen Sie, was ich schon zuerst erwähnt habe, also die Asylanträge 2015 in Syrien, Afghanistan, Irak und Pakistan. So, aber ich komme jetzt zum Kernbereich, zu der Fragestellung, ob Flüchtlinge anders erkranken als Wirtschaftsmigranten. Wir haben dazu, ich bin eben am AKH Wien Leiter der Ambulanz für transkulturelle Psychiatrie und migrationsbedingte Erkrankungen und wir haben dazu Daten von insgesamt 1771 Patienten aus den letzten 10 Jahren ausgewertet. Schwerpunkt war die Verteilung von psychischen Störungsbildern nach ICD-10 sowie eine differenzierte Erfassung traumatischer Erlebnisse von insgesamt 681 Flüchtlingen und 1090 Wirtschaftsmigranten. Hier sehen Sie ungefähr die Altersverteilung der Patienten, mit denen wir zu tun gehabt haben. Also der Schwerpunkt ist sicherlich so um das 30. Lebensjahr, aber wir hatten Patienten von 18 bis der Älteste war glaube ich 76, die bei uns waren, die Asylanten waren im Schnitt ein bisschen jünger als die Wirtschaftsmigranten. Hier sehen Sie die Herkunftsregionen der Patienten, die wir gesehen haben. Wir haben auch einen gewissen Anteil von Migranten zweiter Generation bei uns gehabt. Das waren allerdings nur 91. Die Mehrzahl unserer Patienten, die wir gesehen haben, kam im Bereich der Wirtschaftsmigranten aus der Türkei. Bei den Flüchtlingen aus der Kaukasusregion, also konkret Tschetschenien und Georgien. Und dann natürlich aus dem Nahen und Mittleren Osten, wobei man dazu sagen muss, dass die neuen Flüchtlinge jetzt bei uns in der Ambulanz noch nicht angekommen sind. Warum ist das so? Weil Sie müssen sich vorstellen, wenn eine neue Flüchtlingsbewegung entsteht, so müssen sich diese Menschen da erst hier einigermaßen zurechtfinden, überhaupt mit den nötigsten Versorgen und diese ganzen rechtlichen Dinge erledigen. Eigentlich die psychischen Probleme, die werden erst so nach ein paar Monaten relevant. Dann werden meistens NGO-Ambulanzen bemüht und wenn die dann wieder nicht weiterkommen, dann werden sie zu mir in die Ambulanz geschickt. Das heißt, ungefähr ein Schnitt nach 1,5 Jahren ist zu erwarten, dass eine größere Menge auch an Syrern und Afghanen zu uns kommt. Also einzelne derzeit schon, aber noch nicht in dem Ausmaß, wie es zu erwarten sein wird. Ja, zu den Diagnosen. Kurz zur Erklärung für alle Nichtpsychiater. F0 sind hirnorganische Störungsbilder wie Demenzen, psychische Folgen von Schädel-Hirntraumen und dergleichen mehr. Wobei man sagen muss, dieser Bereich zentriert sich bei uns hauptsächlich auf Folteropfer. Also wir haben auch immer wieder Patienten, die hier die Folterungen erlitten haben. F1 sind substanzbedingte psychische Erkrankungen, wobei ich ja sagen muss, es geht jetzt hier um Erstdiagnosen. Es ist durchaus auch üblich, dass es komorbide Substanzmissbrauch gibt, aber eben eher selten als Erstdiagnosen. F2 sind Schizophrenie und verwandte Störungen. F3 sind affektive Erkrankungen. F4 sind Erkrankungen aus dem neurotischen Formenkreis, Belastungsstörungen, Somatisierungsstörungen. F5 sind Störungen wie Magersucht, Essstörungen, Impulskontrollstörungen. F6 sind Persönlichkeitsstörungen und F7 sind Intelligenzminderungen. Und da sieht man schon, dass es durchaus auch schon bei den Erstdiagnosen deutliche Verteilungsunterschiede gibt. Wir werden es dann das noch genauer anschauen, wenn wir die Gesamtdiagnosen betrachten. Aber hier noch ganz interessant, die durchschnittliche Zahl der psychiatrischen Diagnosen pro Patient. Und da sieht man, dass die Belastung mit psychischen Erkrankungen bei Flüchtlingen deutlich höher ist als bei Wirtschaftsmigranten. Also Flüchtlinge haben deutlich mehr Diagnosen als Wirtschaftsmigranten. Hier, wie ich das schon erwähnt habe, wenn man jetzt sämtliche Diagnosen eben hernimmt, so wird das Bild relativ klar, dass eben tatsächlich Flüchtlinge anders erkranken als eben Wirtschaftsmigranten. Flüchtlinge haben, wie auch nicht gerade überraschend, den Schwerpunkt im Bereich der neurotischen Erkrankungen, der Belastungsstörungen, der Somatisierungsstörungen, während Wirtschaftsmigranten leiden deutlich häufiger als Flüchtlinge unter einer Schizophrenie. Ja. Das ist insofern ganz interessant, weil es zwei Befunde zusammenbringt. Und zwar ist deutlich geworden in vielen internationalen Studien, dass Schizophrenie bei Migranten häufiger ist als bei Nicht-Migranten, auch als bei den Leuten in den Herkunftskulturen. Das ist ein ganz spannender Befund, der inzwischen doch häufiger repliziert ist. Und zwar kommt das so zustande. Da gibt es eine ganz interessante Untersuchung. Tut mich nur bremsen, wenn ich dann eine Ruhe geben soll. Da gibt es eine ganz interessante Untersuchung an Migranten aus Kenia. Und zwar, man hat Migranten aus Kenia untersucht, die nach England auswandern wollten. Und man hat sie praktisch vorher untersucht, bevor sie aus ausgewandert sind, hat man gesehen, dass die Belastung mit psychischen Erkrankungen sogar etwas geringer war als in der Bevölkerung, aus der sie kommen. Und dann hat man sie 5 und 10 Jahre später nachuntersucht und hat man plötzlich gesehen, dass sie tatsächlich genau diese erhöhten Prävalenzzahlen, diese erhöhte Häufigkeit für Schizophrenie entwickelt haben, wie wir sie aus den Studien kennen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass jetzt nicht diese Länder ihre Kranken, wie man es früher gemacht hat, in unseren Breiten in ein Narrenschiff setzen und halt schaut, dass man die wegbekommt, sondern dass tatsächlich Migration und vor allem die Postmigrationsphase ein sehr starker Belastungsfaktor ist, wodurch halt dann Krankheitsausbrüche zustande kommen, die vielleicht genetisch angelegt waren, wo die Leute aber unter anderen Verhältnissen stabil geblieben wären, gar nicht krank geworden wären. Ja, kommen wir zum Trauma und Traumafolgestörungen. Was verstehen wir unter einem Trauma? Trauma ist ein Begriff, der auch sehr, sehr variabel ist und mit dem auch sehr viel Missbrauch getrieben worden sind. Also es gibt sozusagen eine Tendenz, den Begriff Trauma zu sehr, sehr zu überdehnen, dass halt schon, wenn jemand einen schief anschaut, dass man halt als traumatisiert ist. Das würde ich mal meinen, das ist ein Unsinn. Letzten Endes ist Trauma ein massives Erlebnis, was sozusagen jeden Durchschnittsmenschen auch deutlich erschüttern kann. Erschütternd in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die das Wertesystem, die Sinngebung untergraben und auch das Selbstbild letztens zerstören. Wobei man natürlich sagen muss, auch das ist halt immer natürlich relativ. Also wir wissen zum Beispiel über die Untersuchung von Konzentrationslagerüberlebenden, dass es auch unter schrecklichsten Bedingungen also immer wieder Menschen gibt, die das mehr oder weniger psychisch gesund überleben. Ja, das heißt, es hängt natürlich auch davon ab, von der Resilienz, die praktisch halt jemand mitbringt, also die Schwelle, ab der man halt krank wird. Aber natürlich, je belastender die Ereignisse sind, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man auf ein Ereignis dann doch erkrankt. Ja, was kann passieren nach einer Trauma-Exposition? Es können in Wirklichkeit 3 Dinge passieren. Das eine ist, und das ist fast das Häufigste, weil Trauma bedeutet auch noch nicht psychische Erkrankung. Das muss einem auch klar sein. Also nicht jeder, der traumatisiert wird, wird psychisch krank. Bei den meisten erfolgt ein Prozess der Neutralisierung. Das heißt, das Trauma wird irgendwie weggeschoben und macht sich jetzt nicht relevant sozusagen im Alltag bemerkbar. Der vielleicht seltene, aber etwas ideale Fall, den ich persönlich jetzt noch nicht kennengelernt habe, ist die posttraumatische Reifung. Das heißt, dass jemand an einem Trauma wächst. Das, was ich natürlich in der Ambulanz deutlich häufiger sehe, das sind Traumafolgestörungen. Die kann man wieder einteilen in spezifische und in unspezifische Traumafolgestörungen. Das, was oft schwierig ist, dass die unspezifischen Traumafolgestörungen deutlich höher sind als die spezifischen. Ja, nur kurz, die bekanntesten spezifischen, also die posttraumatische Belastungsstörungen, das heißt, wenn wieder Erlebnisse immer wieder, die man gehabt hat, auf einen zurückkommen, sei es jetzt so in den Vorstellungen, in Albträumen, gefolgt sozusagen mit Rückzug aus sozialen Verhältnissen, mit einem Arousal und dergleichen mehr. Wenn eine posttraumatische Belastungsstörung über gewisse Zeit halt andauert, erfolgt meistens ein Übergang in eine anhaltende Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung. Das heißt, da steht dann nicht mehr so sehr das Wiedererleben der traumatischen Situation im Vordergrund, sondern eben eine anhaltende und feindliche Haltung gegenüber der Welt, einen sozialen Rückzug, ein andauerndes Gefühl der Leere und Hoffnungslosigkeit. Wie gesagt, das ist halt die jetzige Situation. Also man kann ungefähr rechnen, damit haben Studien gezeigt, dass circa ein Drittel der Menschen, die geflüchtet sind, eine Traumafolgestörung entwickeln. Wenn wir uns diese Zahlen da anschauen, da sehen wir halt in etwa, welche Aufgabe wir vor uns haben, wobei natürlich nicht jede Traumafolgestörung zwingend behandelt werden muss. Manchmal gibt sich das wieder von selber, aber auch wenn man die abzieht, sehen wir, dass wir auf einer gewaltigen Aufgabe stehen. Das übergehe ich jetzt mal. Hier nur ganz kurz noch, wie das bei uns mit den Traumen ausgesehen hat in der transkulturellen Ambulanz. Also von den Asylanten waren 62,8% haben ein Trauma durchlebt. Bei den Wirtschaftsmigranten waren es immerhin auch 15,6%. Bei den Asylanten haben die primären Traumen überwogen, das heißt die Traumen, die jemand selber erlebt hat. Bei den Wirtschaftsmigranten war der Anteil an sekundären Traumen, also Traumen, die Angehörige getroffen hat, die man jetzt nicht selber direkt erlebt hat, eben häufiger. Das, was bei Flüchtlingen durchaus häufig ist, sind sozusagen Polytraumatisierungen, das heißt sequenzielle Traumatisierungen, wo immer wieder sozusagen Traumen entstehen. Gut, ich werde jetzt zu meiner Zusammenfassung kommen. Asylanten leiden häufiger als Wirtschaftsmigranten unter neurotischen Störungen. Die wiederum zeigen eine höhere Prävalenz für Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis. Asylanten sind deutlich häufiger und schwerer traumatisiert. Es besteht ein direkter kausaler Zusammenhang, ein zeitlicher Zusammenhang zum Ausbruch einer psychischen Störung, während Wirtschaftsmigranten öfters traumatische Erlebnisse nach Krankheitsbeginn hatten. Ja.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.